Deutschlandfunk. Der Tag.
Über den Terror von rechts, über Rechtsextremisten lesen und hören wir eine ganze Menge. Der Terror von links dagegen sorgt nur ganz selten für Schlagzeilen oder für Trends bei Twitter. Aber wie groß ist die Gefahr, die von linken Terrorgruppen ausgeht?
Innerhalb der gewaltorientierten Szene im Linksextremismus bilden sich seit einiger Zeit kleine, sehr kleine, klandestine Gruppen heraus,
sagt der Chef des Verfassungsschutzes Thomas Haldenwang,
die sich auch vom übrigen Bereich dann doch deutlich abschirmen und dabei mit äußerster Brutalität vorgehen.
Anlass für diese Worte war ein Urteilsspruch heute am Oberlandesgericht Dresden. Die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte bekommen mehrere Jahre Haft wegen linksextremer Gewalt. Es war Gewalt, die sich vor allem gegen Rechtsextreme richten sollte, aber es bleibt Gewalt, sagt heute auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD.
Diese Radikalisierungs- und Gewaltspirale darf sich nicht weiter steigern. Unsere Sicherheitsbehörden haben die gewaltbereiten linksextremistischen Szenen genau im Blick und werden weiter konsequent handeln. In einem demokratischen Rechtsstaat darf es keinen Raum für Selbstjustiz geben.
Das Urteil heute gegen Lina E. in Dresden. Es ist gleich unser erstes Thema. Außerdem künstliche Intelligenz und ihre Risiken. Mehrere KI-Vordenker und Expertinnen aus der Tech-Industrie haben eine deutliche Warnung ausgesprochen. KI, sagen sie, berge ähnliche Risiken wie ein Atomkrieg. Diese Botschaft wollen wir uns ebenfalls genauer anschauen. Alles an diesem Mittwoch, dem 31. Mai 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Ich sitze noch im Innenhof des Gerichts. Die Begründung des Urteils zieht sich hin. Und also das Urteil ist ja raus, aber die Begründung, es wird jeder Fall noch mal einzeln angeguckt.
Alexandra Gerlach da, unsere Korrespondentin in Sachsen. Mit ihr habe ich heute über das Urteil gegen die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte gesprochen.
Es gab so viele Störungen heute, dass immer wieder unterbrochen wurde. Und der Richter Leute rausgeschickt hat und zum Teil mussten die rausgetragen werden. Und es gab dann sehr viel Unmutsbekundungen und solche Sachen. Und deshalb zieht sich das hier wie Kaugummi.
Fast 2 Jahre hat es gedauert, das Verfahren gegen die 4 Frauen und Männer. Der Vorwurf, sie sollen Anhänger und Mitglieder der rechten Szene systematisch und brutal zusammengeschlagen haben. Linke Gewalt gegen Rechtsextremismus sozusagen. Das Oberlandesgericht Dresden hat heute die Urteile gesprochen. 5 Jahre und 3 Monate Haft für Lina E. Die drei anderen Angeklagten bekommen ebenfalls Haftstrafen, aber deutlich geringere. Und als diese Urteile heute Morgen verkündet wurden, da war im Gerichtssaal einiges los, hat mir Alexandra vorhin erklärt.
Es war ganz schön turbulent, kann man sagen, denn der Saal, es gibt ja da einen Gerichtssaal, der ist abgetrennt vom Publikumsbereich durch eine große Glasscheibe, die übrigens auch sehr hinderlich ist beim Zuhören. Dort in dem Saal ist auch ganz drückende Luft. Und man sieht also alles nur durch eine große Scheibe. Aber im Zuschauerraum waren heute sehr, sehr viele Anhänger von Lina E. Es waren Familienangehörige der Angeklagten da. Es waren verschiedenste Altersgruppen vertreten. Und die haben sich immer wieder lautstark zu Wort gemeldet und haben letztlich auch dafür gesorgt, dass der gesamte Ablauf mehrfach unterbrochen wurde, dass der Vorsitzende Richter Schlüter Staats musste immer wieder unterbrechen, musste Leute rausschicken. Es gab Zwischenrufe, die auch sehr unschön waren. Also ich kann das gerne mal zitieren. Es wurde dem Gericht vorgeworfen, sie seien Faschofreunde. Es ging darum, dass man sagt, es ist ein Schweinesystem. Und also es war wirklich extrem unschön, wie das Gericht beschimpft wurde. Und man hat schon heute sehr großzügig gegenüber den Anhängern sich da gezeigt. Aber dann war irgendwann doch die Schmerzgrenze erreicht. Und es wurde also alles unterbrochen. Der wurden einige des Saales verwiesen. Und dann nahm der Vorsitzende Richter die Urteilsbegründung wieder auf. Aber seitdem ist es immer wieder zu Zwischenfällen gekommen. Und so dauert es im Moment auch noch an. Also wir sind alle schon seit 10 Uhr heute hier und haben jetzt schon locker gleich 5 Stunden im Gerichtssaal verbracht.
Also Alexandra, wir können das ja mal kurz festhalten. Wir haben es jetzt kurz nach 2:30 an diesem Mittwochnachmittag. Ja. Und während du das hier erzählst, aus dem Hof des Gerichts in Dresden läuft also die Urteilsbegründung noch an.
Ist noch nicht klar, ob sie es heute schaffen. Ja.
Wenn wir uns mal angucken, was da in den vergangenen Monaten zutage gefördert wurde und was das Gericht da jetzt feststellt, was kann man denn sagen, was lässt sich festhalten? Was genau haben Lina E. und ihre drei Komplizen getan?
Ja, also das Oberlandesgericht ist zu der Überzeugung gekommen, dass die Angeklagten, die heute vor Gericht standen, allem voran Lina E., die Hauptangeklagte, Studentin aus Leipzig, sie ist 28 Jahre alt, der Unterstützung bzw. der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sich schuldig gemacht haben und zudem gefährliche Körperverletzung begangen haben. Konkret bezieht sich das auf 6 sehr brutale Überfälle auf mutmaßliche oder tatsächliche Rechtsextremisten in den Jahren 2018 und 2020. Diese Überfälle fanden statt in Leipzig, Wurzen und Eisenach, also in Sachsen und Thüringen. Und die Opfer wurden dabei brutal zusammengeschlagen. 13 Personen wurden insgesamt verletzt und einige davon lebensbedrohlich. Und es gibt auch 2, die sind jetzt für ihr Leben eigentlich gezeichnet und schwer traumatisiert. Darunter ein Kanalarbeiter, den hat man so zusammengeschlagen, dass der hinterher sein ganzes Gesicht war gebrochen und musste dann mühevoll mit viel Metall wieder repariert werden. Der ist also schwerst traumatisiert, sodass der Vorsitzende Richter Hans Schlüter Staats heute von einem militanten Antifaschismus sprach und Lina E. ganz klar als Kopf der Gruppe benannt hat. Sie habe organisiert, sie habe auch notfalls zum Rückzug gepfiffen und sie habe das Kommando sozusagen geführt. Das wiederum steht in einem krassen Widerspruch zu ihrem Erscheinungsbild. Wenn sie reinkommt in den Saal, sie sieht sehr mädchenhaft aus und so die nette Studentin von nebenan. Also man traut ihr so auf den ersten Blick das gar nicht zu. Aber das Gericht ist zu der Überzeugung gekommen, dass sie extrem abgebrüht sei und dass von daher das alles erwiesen sei. Es ist aber so, dass der Richter Hans Schlüter Staats auch klar sagen musste, dass die Beweislage zum Teil nicht immer so dicht war, dass man eindeutig die Dinge auf den Punkt bringen konnte und beweisen konnte. Nichtsdestotrotz hat er festgehalten, im demokratischen Rechtsstaat sei kein Raum für Selbstjustiz und Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung.
Was ist denn noch alles bekannt über diese Frau und ihre Mittäter und die gesamte Gruppe, zu der sie gehörte? Was lässt sich sagen? Zum Beispiel, wie sind die vorgegangen?
Ja, das ist sehr interessant. Die Erkenntnisse dazu stammen eigentlich fast alle aus den Aussagen des Kronzeugen, der mitten im langwierigen und sehr zähflüssigen Prozess auftauchte, der durch ein anderes Verfahren, was in Thüringen gegen ihn lief, sozusagen hatte durchblicken lassen, dass er einige Auskünfte geben kann zu dem, was hier eigentlich in Sachsen passiert ist, was von Leipzig ausgegangen ist. Und der hat dann, das hat sich dann herausgestellt, er war ursprünglich Mitglied dieser Gruppe und wusste also sehr genau als Insider zu berichten, wie sie strukturiert war, wie die Kommunikation lief, zum Beispiel über sichere Handys, die also über Prepaid-Karten und Fake-Adressen angemeldet waren und die nicht zuzuordnen waren. Und er hat darüber hinaus auch über die Kommandostrukturen in der Gruppe berichtet und das hat sicherlich sehr strafverschärfend gewirkt, er hat auch ausgesagt, dass die Gruppe speziell trainiert worden sei für die Überfälle, die ja wirklich sehr brutal waren und mit roher Gewalt einhergingen und mit Tatwerkzeugen, mit Hammern und mit Schlägern und allen möglichen Werkzeugen. Dazu gab es ein Lager, wo diese Werkzeuge und diese Tatwaffen aufbewahrt wurden und Zugriff auf dieses Lager hatte Lina E. Insoweit hat er also Lina E. sich schwer belastet und hat auch viele Erkenntnisse über diese Gruppe, die sich sehr radikalisiert hatte, die eine wirklich militante Auffassung des Antifaschismus vertreten hat und gelebt hat, hat er wohl sehr gut dargelegt, sodass das Gericht ihm auch großen Glauben schenkt, wenngleich die Verteidigung während des Verfahrens immer wieder versucht hat, die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen zu erschüttern. Dieser ist ausgestiegen aus der Gruppe, man könnte auch sagen, er ist ein Verräter. Er lebt jetzt im Zeugenschutzprogramm und ist sicherlich sehr gefährdet, kann man wohl annehmen.
Du hast die Verteidigung angesprochen. Was war denn deren Linie? Was hat die über Lina E. gesagt?
Ja, die Verteidigung hatte von Anfang an auf Freispruch plädiert und dem Gericht vorgeworfen, hier einen politischen, völlig überzogenen Prozess zu führen unter Sicherheitsbedingungen, die dem eines Terrorprozesses ebenbürtig seien. Und die Tatsache, dass die Generalbundesanwaltschaft das Verfahren an sich gezogen hatte, das hätte überhaupt erst zu deutlich höheren Strafforderungen geführt. Nur zur Erinnerung, die Generalbundesanwaltschaft hatte für Lina E. sogar 8 Jahre gefordert. Das Gericht blieb ja heute deutlich unter dieser Strafforderung. Und der Vorsitzende Richter hat heute zu dem Vorwurf, dass es ein politisches Verfahren gewesen sei, ganz klar erklärt, ja, das war ein politisches Verfahren, da politische Motivation ausschlaggebend war für die Taten dieser linksextremistischen Gruppe.
Dieses ganze Feld Linksextremismus, kann man das sagen? Wie groß ist dieses Problem?
Also es gibt jetzt so im Umfeld dieses Prozesses gibt es mehrere Aussagen, unter anderem auch von einem Staatsschutzermittler hier aus Sachsen, von Dirk Münster, der sagt oder andeutet, dass dies vielleicht nur die Spitze eines Eisberges ist. Denn tatsächlich haben sich ja während dieses gesamten Verfahrens, was sich jetzt über 2 Jahre schon hinzieht, mehrere andere von Linksextremisten verübte Gewalttaten und auch Überfälle auf zum Beispiel eine Polizeistelle in Berlin, oder es wurden Autos in Leipzig abgebrannt, es wurden Baufahrzeuge einer privaten Baufirma angegriffen, dass sich hier schon weitere Zellen gebildet haben und dass die sich auch weiter radikalisiert haben. Und außerdem, wenn man sich die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik hier anschaut, so wurden im vergangenen Jahr 185 Gewalttaten der linken Szene und 84 der rechten Szene zugeordnet. Also weit mehr der linksgerichteten Szene als der rechtsgerichteten. Und jetzt hat man tatsächlich Sorge, dass sich hier eine Entwicklung in Gang setzt, die man nur sehr, sehr schwer beherrschen kann. Denn die Szene ist sehr eng verknüpft. Die Szene schützt sich gegenseitig, hat viele Unterstützer. Und man erwartet zum Beispiel jetzt für das kommende Wochenende doch eine erhebliche, ja, ich will nicht sagen Gewaltlage, aber ein dynamisches Versammlungsgeschehen, so hat die Polizei das genannt, hat aber schon vorsorglich um Unterstützung von Bund und Land gebeten, damit man in Leipzig die Lage unter Kontrolle behält, weil nämlich Anhänger von Lina E. ja schon seit Wochen trommeln für den sogenannten Tag X. Und sie haben auch angekündigt, und es ist wahrscheinlich durchaus ernst zu nehmen, dass sie für jedes Jahr Gefängnisstrafe, was hier heute verkündet worden ist, 1 Million Schaden anrichten würden. Und die Gewaltandrohung hat ohnehin diesen ganzen Prozess im Netz begleitet. Insofern hat auch Schlüter Staats, der Vorsitzende Richter, heute immer wieder auch betont, es sei richtig, hier so hohe Sicherheitsvorkehrungen zu treffen bei diesem Prozess, weil es eben so viele Gewaltankündigungen gegeben habe im Umfeld.
Alexander, du beobachtest das alles ja für uns auch schon seit einiger Zeit. Wie ist denn deine Einschätzung? Wird der Linksextremismus bei uns eher unterschätzt im Vergleich zum Rechtsextremismus?
Naja, ich sag mal so, und das hat auch der Vorsitzende Richter heute gesagt, es sei ein achtbares Motiv, sich dem Rechtsextremismus aktiv entgegenzustellen. Das mag auch ein Argument sein, warum er im Strafmaß weit unter dem geblieben ist, was die Bundesanwaltschaft gefordert hatte. Aber ich denke, dass es so ist, dass man halt eigentlich so den Widerstand, und das habe ich ja selber in Dresden oft erlebt, so rund um den 13. Februar, wenn dann immer der Zerstörung der Stadt Dresden gedacht wird, da gab es auch jahrelang den Missbrauch dieses Gedenktages durch die Rechtsextremisten, die dann dunkle Märsche durch Dresden, ausgerechnet durch Dresden veranstaltet haben. Und da war man immer froh um jede bürgerliche und sonstige Gegenwehr gegen dieses Umtreiben der Neonazis. Und ich denke, im Zuge dessen hat man tatsächlich gedacht, das sind jetzt die Guten. Aber wir wissen doch seit einigen Jahren, auch durch die Ausschreitungen in Leipzig-Konnewitz, das gilt ja so als Zentrum der linksgerichteten autonomen Szene hier in Sachsen, dass das nicht alles so friedlich ist und dass eben viele sehr gewaltbereit sind. Und da denke ich schon, dass das vielleicht so ein bisschen entglitten ist, weil eben immer so darüber der Blick ist, ja, das sind doch eigentlich die Guten, die sind doch gegen die Neonazis. Aber das wird sich jetzt sicherlich verändern. Und ich glaube, wenn man heute die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hört mit ihrer Reaktion auf dieses Urteil, die sagt ja auch ganz klar, dass es jetzt deutlich wird durch diesen Prozess vor dem Oberlandesgericht hier in Dresden, dass von gewaltbereiten Linksextremisten eine erhebliche Gefahr ausgeht, weil die Hemmschwelle gesunken ist und politische Gegner inzwischen auch mit äußerster Brutalität angegriffen werden. Und das kann eben in einem Rechtsstaat nicht sein. Da ist einfach kein Platz für Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung. Und die Radikalisierungs- und Gewaltspirale, das ist das, was jetzt den Sicherheitsbehörden unglaublich zu schaffen macht und sie auch sehr besorgt.
Ein Gerichtsurteil in Dresden gegen Lina E. und 3 Mitkomplizen. Ein Gerichtsurteil, das sicher noch für einigen Diskussionsstoff sorgen wird. Alexandra Gerlach, unsere Korrespondentin. Vielen Dank dir, Alexandra, für diese Erklärung und Einordnung.
Gerne.
Künstliche Intelligenz, KI, alle reden immer davon. Viele sehen darin riesige Chancen. Viele haben aber auch immer noch keine Ahnung, worum es eigentlich geht, wenn von künstlicher Intelligenz, von Artificial Intelligence die Rede ist. Fest steht aber, eine Gruppe von KI-Vordenkern warnt jetzt mit drastischen Worten vor den Gefahren dieser Technologien. Sie vergleichen die Risiken mit denen von Pandemien oder einem Atomkrieg. Wirklich drastische Worte. Ich habe mir das heute mal genauer erklären lassen vom Kollegen Piotr Heller aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion.
Ja, also das ist ein Aufruf, ein Statement, das ist erstmal vom Center for AI Safety veröffentlicht worden. Das ist eine Non-Profit-Organisation, deren Mission ist es praktisch so, die Risiken von KI zu reduzieren. Aber wichtig ist, über 350 KI-Experten haben diesen Aufruf unterzeichnet. So, wovor waren die? Das ist ein Satz, den die geschrieben haben. Und die deutsche Übersetzung lautet, ich kann ihn ja vorlesen, das Risiko des Aussterbens durch KI zu mindern, sollte neben gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und Atomkrieg eine globale Priorität sein. Also, die machen einen Riesenfass auf. Es ist also eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit, auf einer Stufe mit Pandemien und Atomkrieg. Und wir brauchen also ähnliche Anstrengungen, dieses Risiko zu mindern wie beim Atomkrieg.
Also hast du gesagt Aussterben? Und um das zu präzisieren, damit meinen Sie das Aussterben der Menschheit, ja?
Sie schreiben Extinction. Mhm. Sie schreiben nicht der Menschheit, aber das kann man so zwischen den Zeilen lesen, ja.
Okay. Wie wichtig ist diese Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern denn?
Ja, genau. Also ich würde da zwischen zwei Teilgruppen praktisch so unterscheiden. Das eine sind, wie du gesagt hast, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und auch wirklich die ganz großen Namen. Jeffrey Hinton ist dabei, Joshua Bengio, das sind die zwei der drei Paten der modernen KI, werden die genannt, also wirklich Vordenker. Und die andere Gruppe, das sind Industriegrößen. Sam Altman von OpenAI, das ist die Firma, die ChatGPT entwickelt hat. Der Technikchef von Microsoft ist dabei. Der Chef von Googles KI-Schmiede DeepMind. Also das sind einflussreiche, große Namen.
Und was bringt diese Leute zu der Annahme, dass von KI so eine große Gefahr ausgeht?
Ja, das geht aus diesem Statement nicht hervor. Das ist ja, wie gesagt, nur so kurz. Aber dieses Center for AI Safety hat gesagt, dass diese Leute sich so privat und im Stillen, also dass diese existenziellen Sorgen mit sich tragen und dass das jetzt praktisch dieses Statement so ein Coming Out ist. Das haben die noch nie so öffentlich gemacht und jetzt ist das wirklich eine große Gruppe, die öffentlich diese Sorgen formuliert. Nur, man muss sagen, so die sagen nichts Konkretes. Und man weiß nicht, wovor sie genau waren, also was jetzt dieses Szenario ist, das zum Aussterben oder zur Vernichtung führen kann.
Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ausholen. Was ist denn KI überhaupt? Was versteht man darunter, unter künstlicher Intelligenz?
Ja, da kann man natürlich sehr vieles drunter zusammenfassen. Ich gehe vielleicht mal eher darauf ein, was für Form von KI jetzt diese Debatte geführt wird. Und das sind Systeme, die, wie für KI typisch, mit Beispielen gelernt haben, irgendwas zu imitieren. Und was die imitieren können, ist im Falle von ChatGPT menschliche Sprache, so eine Art menschliches Denken, menschliches Problemlösen vielleicht auch. Also man kann dem sagen, schreib einen Witz zu dem Thema und die machen das. Man kann denen sagen, löse diese Textaufgabe aus dem Matheunterricht, die machen das. Und was sie auch noch können, ist die Befehle von Menschen interpretieren, also scheinbar verstehen. Man kann sich mit denen unterhalten wie mit einem normalen Menschen. Und das sind diese Systeme, die wir jetzt haben. Und jetzt ist die Frage, was für Gefahren gehen davon aus? Ne? Mhm. Und die offensichtlichen sind natürlich Propagandaaktionen, die damit gestartet werden können. Jobverluste für die Menschen, die diese Fähigkeiten, die diese Systeme haben, nutzen, um ihren Job auszuüben. Oder so eine generelle Verunsicherung, weil man eben nicht weiß, okay, was ich da lese, ist das jetzt KI generiert oder nicht? Aber darin stirbt die Menschheit ja noch nicht aus an diesen Risiken. Ne?
Aber könnte KI sich zum Beispiel selbstständig machen?
Das ist eine Frage. Noch scheinen diese Systeme keine Motivation zu haben und sich selbstständig zu machen. Aber vielleicht müssen die das auch gar nicht, um eine existenzielle Bedrohung zu sein, weil es könnte ja jemand mit schlechten Absichten diese Systeme nutzen, als Werkzeuge praktisch, um, was weiß ich, die Machtbalance Richtung eines Atomkriegs zu lenken. Das ist jetzt natürlich pure Fiktion. Oder das Nutzen, um sich in ein Labor einzuhacken, das an Viren arbeitet, die Viren zu verändern, dass sie besonders gefährlich werden und dann auch noch die Systeme, die praktisch die Luftschleusen ausschalten, damit die dann rausgelassen werden. Also das sind natürlich absolute Fantasieszenarien, aber zumindest denkbar.
Was schlagen diese Wissenschaftler denn jetzt vor, um diese Gefahr irgendwie in Schach zu halten?
Wie gesagt, sie schlagen nichts Konkretes vor. Sie sagen, das muss eine globale Priorität haben. Aber es gibt schon Versuche, KI zu regulieren. In den USA wird daran gearbeitet. Die EU plant eine KI-Verordnung. Und es gibt noch ganz andere Vorschläge. Sam Altman zum Beispiel, der OpenAI-Chef, der spricht sich für eine internationale Organisation aus, die die Entwicklung überwacht, ähnlich wie die Internationale Atomsicherheitsagentur. Und er sagt auch, es bräuchte zum Beispiel, man müsste in Forschung investieren, um diese Systeme besser zu verstehen, um sie dann regulieren zu können.
Wie realistisch ist das denn deiner Einschätzung nach, KI, so eine Technologie in irgendeiner Form zu regulieren oder vielleicht sogar zu unterbinden?
Also ganz unterbinden halte ich es für unrealistisch. Es ist schon denkbar, das zu regulieren, weil man muss halt gucken, wo man ansetzen kann. Und zum Beispiel um die modernen Systeme, von denen wir jetzt reden, um die am Laufen zu halten und die zu trainieren, braucht man Unmengen an Rechenleistung. Und die Chips, die dafür nötig sind, die werden nur von ein paar Firmen hergestellt. Also man kann zum Beispiel bei der Hardware ansetzen und regulieren, wer die Hardware bekommt. Also es gibt schon Hebel, die man da in Bewegung setzen kann, um sowas zu regulieren.
Mhm. Gut, wenn wir uns jetzt diesen aktuellen Aufruf einmal insgesamt anschauen. Wir haben schon gesehen in einigen Meldungen, da sagen einige, da haben nur einige Wissenschaftler und einige Experten versucht, für Publicity, für sich und für ihre Unternehmen zu sorgen. Wie schätzt du das ein? Ist das alles ein echter Warnruf oder ist es möglicherweise nur ein Publicity-Stunt?
Also Publicity-Stunt, es ist natürlich denkbar, aber ich möchte mal bei diesem Marketing-Meeting dabei gewesen sein, wo jemand gesagt hat, Leute, wir machen jetzt Werbung für unsere Produkte, indem wir sagen, die werden uns alle auslöschen. Also das passt für mich einfach nicht. Es gibt noch eine andere Kritik und die lautet, dass das ein Ablenkungsmanöver ist. Dass man praktisch auf diese hypothetischen Horrorszenarien hinweist, dass die Macher dieser Systeme, die weisen auf diese Szenarien hin, sagen aber nichts Konkretes, um von den ganz konkreten Risiken abzulenken und sich praktisch aus der Verantwortung zu ziehen. Die konkreten Risiken sind natürlich, dass sowas für Propaganda missbraucht wird, für Schummeleien oder eben Jobs zerstört. Aber jetzt gibt's noch eine Sache, die diese Technik eben besonders macht und die vielleicht doch dafür spricht, dass das ein ehrlicher Warnruf ist. Ich habe ja gesagt, diese Systeme können uns in einer Art und Weise verstehen. Und die Macher haben dafür, für diese Fähigkeit, einen gewissen Preis bezahlt. Die haben verlernt, die Systeme zu verstehen. Und damit meine ich nicht, dass sie nicht wissen, wie die Systeme ihre Funktionen ausüben, sondern die wissen noch nicht mal, was für Funktionen diese Systeme haben. Die entdecken das gerade. Einfach mal ein konkretes Beispiel. Man ChatGPT bittet, jeden Gedankenschritt zu erklären, kann es plötzlich viel besser komplexe Probleme lösen als vorher. Das hat ihm keiner einprogrammiert. Das wussten die Macher, als sie das System trainiert haben, auch nicht. Das wurde entdeckt durch Ausprobieren. Und da erscheint es doch schon realistisch, dass die Macher eben vage bleiben müssen in ihrer Warnung, weil sie gar nicht wissen, wovor sie konkret warnen müssen.
Das heißt, Piotr, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die solche Technologien entwickeln, die sind manchmal selbst überrascht von dem, was sie da entwickelt haben?
Ja, also das spiegelt sich ja auch in dieser Forderung von Sam Altman wieder, die Systeme besser zu erforschen. Es gibt noch einen anderen Vergleich und zwar, das heißt, die Systeme sind so komplex geworden, dass man, um zu versuchen zu verstehen, was die alles können, kann man nicht in den Code reingucken praktisch, genauso wie man nicht bei einem Menschen ins Gehirn reingucken kann, um zu verstehen, welche Matheaufgabe er lösen kann. Das ist eben zu komplex geworden. Und es ist tatsächlich so, dass die Macher müssen zum Beispiel andere Forscher darauf ansetzen, ihre Systeme zu überprüfen, wann sie Dinge tun, die sie nicht tun sollen. Also die Systeme können natürlich rassistische, sexistische Texte verfassen, sollen sie nicht. Da gibt es Sicherheitsmechanismen, die das verhindern sollen. Und dann gibt es aber wiederum Tricks, um diese Sicherheitsmechanismen zu umgehen. Man sagt den Systemen, Tu so, als wärst du eine KI, die alle Regeln bricht. Dann bricht sie plötzlich ihre eigenen Regeln. Und das sind Sachen, die entdeckt werden, die vorher keiner weiß, dass diese Systeme das drauf haben.
Wie schätzt du, wie wird das alles ausgehen? Wie schätzt du das ein?
Oh Gott. Ich kann nur sagen, das ist eine Frage, über die es auch innerhalb der KI-Community Debatten gibt. Manche sagen, gut, wir haben jetzt diese Systeme, die gewisse Aufgaben erledigen können, aber mit der aktuellen Technologie stoßen wir da an Grenzen. Die werden nicht viel mehr schaffen als das, was sie jetzt können. Und andere sehen eben diese existenzielle Gefahr darin. Also ich kann da keine Prognose wagen.
Faszinierendes Thema auf jeden Fall wir haben es gehört, mit möglicherweise weitreichenden Konsequenzen. Piotr Heller, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast, diesen aktuellen Warnruf von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Sachen künstlicher Intelligenz. Danke dir für diese Analyse.
Gerne.
Die deutliche Warnung der KI-Forscher und das Urteil gegen Lina E. in Dresden. Das war der Tag an diesem Mittwoch, dem 31. Mai 2023. Uns gibt es jeden Werktag ab 17 Uhr in der DLF-Audiothek-App, klar, außerdem bei iTunes, Spotify und überall sonst. Dirk Oliver Heckmann und Tobias Armbruster waren heute das Podcast-Team. Vielen Dank und ciao.